Herzlich willkommen, einen schönen Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich bei uns sind, sowohl live hier vor Ort als auch online. Heute haben wir den Schwerpunkt lange Nacht der Spitalsambulanzen und gerade jetzt in der Hochsaison der Infekte ist natürlich eine Kindernotfallambulanz eine sehr beliebte Adresse und dahingehend wollen wir Ihnen heute am Abend drei besonders häufige oder interessante Dinge vorstellen und ich darf gleich an meinen Co-Chair weiterleiten.
Ja, vielen Dank, Angela. Ich darf Sie auch herzlich begrüßen zu einer Veranstaltung, die nicht nur Pädiater, sondern auch Allgemeinmediziner, die ja auch Kinder behandeln, wahrscheinlich interessieren wird. Die Spezialisierung in der Erwachsenenmedizin gibt es in gewisser Weise auch in der Pädiatrie, aber nicht streng fachbezogen. Also Kinderkliniker, Pädiater sind nach wie vor Allrounder mit Subspezialisierungen, was diese Fächer ganz besonders macht. Sie müssen nicht nur alles können, sondern noch dazu manche Dinge ganz speziell sich spezialisieren, was im Trend der Medizin unbedingt erforderlich ist. Und dazu möchte ich gleich überleiten und den Andreas Wetschei auf die Bühne bitten. Andreas Wetschei ist Kinderarzt im St. Anna Kinderspital, pädiatrischer Gastroenterologe, Endoskopeur und hat neben der praktischen Tätigkeit im St. Anna Kinderspital, einem primär nur affiliiert akademischen Krankenhaus, es geschafft, fast gegen den Schwerpunkt dieses Hauses, der ja in der Hämato-Onkologie traditionellerweise liegt, auch zu akademischen Ehren zu kommen, hauptsächlich mit Zöliakie, aber auch mit Vakzinationen. Und ich freue mich daher sehr, dass er zugesagt hat, die Behandlung der akuten Gastroenteritis bei Säuglingen und Kleinkindern hier zu präsentieren. Bitte, Andreas.
Ja, vielen Dank, Georg, für diese freundliche Einleitung. Ich würde gerne meinen Vortrag über das Management der akuten infektiösen Gastroenteritis bei Säuglingen und Kleinkindern mit einem Fallbericht beginnen. Eine besorgte Mutter kommt zu Ihnen in die Ambulanz. Ihr 6 Monate alter Säugling hat seit 2 Tagen 5 bis 6 wässrige Stühle pro Tag abgesetzt. Diese Stühle sind nicht blutig. Das Kind hat nicht gefiebert, hat nicht erbrochen. Es wird mit Aptamil 1 ernährt und altersgemäßer Beikost. Sie finden im klinischen Status Zeichen einer milden bis mäßiggradigen Dehydrierung anhand von trockenen Schleimhäuten und etwas eingesunkenem Bulbi. Außerdem ist ein Gewichtsverlust von 7,6 Kilo auf 7,2 Kilo aufgefallen. Jetzt will ich mit Ihnen besprechen, was können Sie für dieses Kind tun? Sind Blutuntersuchungen notwendig? Wenn ja, welche? Sind Stuhluntersuchungen notwendig? Soll das Kind stationär aufgenommen werden oder kann es ambulant versorgt werden? Soll die Rehydrierung oral oder intravenös erfolgen? Wie schnell soll diese Rehydrierung erfolgen? Womit? Mit intravenöser oder oraler Rehydrierung? Wann und womit soll das Kind die Realimentation starten und sind eventuell weitere Medikamente notwendig? Die Definition der Diarrhoe beruht auf einer gesteigerten Stuhlfrequenz, 3 oder mehr Stühle pro Tag, die abgesetzt werden, oder mehr, als es den individuellen Stuhlgewohnheiten eines Kindes entspricht. Meist sind Diarrhoen Folge einer gastrointestinalen Infektion, wobei die verursachenden Viren, Bakterien und Parasiten fäkoral über kontaminierte Nahrungsmittel und Wasser oder von Person zu Person übertragen werden. Weltweit erkranken Kinder unter 5 Jahren an 2,5 Milliarden Diarrhoe-Episoden pro Jahr. Am häufigsten sind Kinder aus Südostasien und Afrika betroffen. Insbesondere für immundefiziente Kinder und unterernährte Kinder kann eine akute infektiöse Gastroenteritis infolge des Flüssigkeitsverlustes lebensbedrohlich werden. Und gerade diese kranken und unterernährten Kinder erleiden mehrere Episoden pro Jahr. Wir unterscheiden zwischen einer akuten, einer persistierenden und chronischen Diarrhoe. Alle drei Formen verschlimmern den Gesundheitszustand und Ernährungsstatus der betroffenen Kinder weiter. Von den Todesursachen in Entwicklungsländern bei Kindern unter 5 Jahren sehen Sie, dass Durchfallserkrankungen die 3. Stelle einnehmen und damit häufiger sind als Masern, AIDS und Malaria zusammen. Dabei ist es in den letzten Jahrzehnten zu einem deutlichen Rückgang der Mortalität gekommen, während in den 80er Jahren noch über 3 Millionen Kinder pro Jahr unter 5 Jahren an einer akuten infektiösen Gastroenteritis verstarben, ist das 2015 nur mehr erfreulicherweise dank UNICEF und WHO sind nur noch eine 500.000 Kinder verstorben. In Europa sind Todesfälle infolge einer infektiösen Gastroenteritis Gott sei Dank selten, aber auch in Österreich führt die Gastroenteritis zu häufigen stationären Aufnahmen und ist zuletzt auch durch die damit verbundenen nosokomialen Infektionen mit hohen Kosten verbunden. Je nachdem, wie die Stuhlkonsistenz aussieht und ob Blut beim Stuhl dabei ist, kann man auf den verursachenden Erreger zurückschließen. In Entwicklungsländern sind chronische Diarrhöen über 14 Tage Dauer meistens durch Parasiten, Hunger und Malnutrition bedingt. Erreger sind am häufigsten Viren, gefolgt von Bakterien, aber auch Parasiten spielen hierzulande eine Rolle, insbesondere Lamblien, Kryptosporidien, hier besonders im Sommer und im Herbst und Amöben. Jetzt an Sie die Frage, ich gebe Ihnen kurz Zeit, das zu überlegen, welcher Gastroenteritis-Erreger ist in den letzten Jahren in Deutschland am häufigsten gewesen bei Kindern unter 5 Jahren? Es ist das Norovirus, gefolgt vom Rotavirus und Campylobacter jejuni. Was jetzt die Diagnostik und die Therapie der akuten infektiösen Gastroenteritis anbelangt, will ich auf 2 Leitlinien verweisen. Eine ist jetzt schon fast 10 Jahre alt und kommt von der Europäischen Gesellschaft für Kindergastroenterologie, Hepatologie und Ernährung. Die andere ist jünger, ist 2019 publiziert worden, eine ABMF-Leitlinie, die unter Mithilfe der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde entstanden ist. In der Anamnese sollten wir versuchen, sehr systematisch vorzugehen, weil die darin gewonnene Information letztendlich die weitere Diagnostik und das Management steuert. Gerade in Pandemiezeiten wichtig ist, dass es gelingt auch unter Umständen telefonisch eine gute Betreuung diesen Kindern zu gewähren. Wir können über die Telefonberatung Kontakt minimieren und trotzdem gute Medizin betreiben, insbesondere wenn wir in diesen Telefongesprächen auf Red Flags achten. Red Flags sind zum Beispiel das junge Säuglingsalter, das Vorhandensein von Grundkrankheiten wie Diabetes, Immundefekte, persistierendes Erbrechen, Trinkverweigerung in den letzten 4 Stunden, eingeschränkte Urinproduktion in den letzten 24 Stunden. Wir werden danach fragen, welche Medikamente von den Kindern über die orale Rehydrierungslösung hinaus eingenommen wurden. Nach Auslandskontakten werden wir fragen. Wir werden fragen, ob eventuell ein Kontakt zu erkrankten Menschen und Tieren bestanden hat. Jetzt wieder eine Frage an Sie. Welche Untersuchungen sollen vor Rehydrierung eines Kindes stattfinden? Wiegen und Messen für die Body Mass Index Berechnung, B, Wiegen des ausgezogenen Kindes, C, die Blutzuckermessung, D, die Blutdruckmessung, E, Puls- und Atemfrequenzbestimmung. Eine Antwort ist richtig oder die beste Antwort. Das Wiegen des ausgezogenen Kindes, um einen Gewichtsverlust zu erfassen. Um den zirkulatorischen Status eines Kindes zu erfassen, sollten Sie die kapilläre Füllungszeit oder Rekapillarisationszeit bestimmen, die physiologisch nicht länger als 2 Sekunden sein sollte. Und dann geht es in der körperlichen Untersuchung um die Erfassung des klinischen Dehydratationsscores. Da sind 4 Items zu beurteilen: das allgemeine Erscheinungsbild, insbesondere auch das Trinkverhalten des Kindes. Ein Kind, das nicht dehydriert ist, zeigt normales Trinkverhalten. Ein Kind, das mittelgradig dehydriert ist, wird sehr durstig und will unbedingt trinken. Ein Kind, das schwer dehydriert ist, ist unter Umständen so bewusstseinsgetrübt, dass es gar nicht mehr trinken kann. Sie beurteilen die Augen, ob die Pulbi eingesunken sind. Das 3. Item ist die Beurteilung der Feuchtigkeit der Schleimhäute und dann schauen Sie, ob Tränen in den Augen des Kindes vorhanden sind oder nicht. Und diese 3 Dinge fassen Sie dann zusammen, um den Grad der Dehydration festlegen zu können. Und Sie unterscheiden zwischen keiner, einer leichten, einer mittelgradigen und schweren Dehydration. Wenn keine Dehydration vorliegt, dann klären Sie die Eltern auf, verschreiben eine orale Rehydratationslösung und geben den Eltern schriftliches Informationsmaterial mit, zum Beispiel diesen Folder der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde »Mein Kind hat Durchfall« und da lesen Sie: Zeigt Ihr Kind noch keine Zeichen der Austrocknung, ersetzen Sie Ihrem Kind die abgeschätzte verlorene Flüssigkeit durch die Trinklösung. Bei Säuglingen sind das 50 bis 100 Milliliter, bei Kleinkindern 100 bis 150 Milliliter, je nach flüssigem Stuhl oder Brechen. Stellen Sie jetzt eine leichte bis mittelgradige Dehydration fest, sollte das Kind mit einer oralen bzw. enteralen Rehydrierung beginnen. Jetzt wieder eine Frage an Sie. Im Rahmen der oralen Rehydrierung wird das dem Gewichtsverlust entsprechende Volumen an Oral verabreicht. Wie schnell soll einem 2-jährigen Kind dieses Volumen gegeben werden? Über 1 bis 2 Stunden, über 3 bis 4 Stunden, über 6 bis 8 Stunden, über 24 Stunden, in Bolusgaben jeweils vor den Mahlzeiten. Die Zeit, in der das Volumen verabreicht wird, spielt keine Rolle, wäre die letzte Antwort. Auch hier ist eine Antwort richtig. Über 3 bis 4 Stunden. Wie sieht jetzt die Praxis der oralen Rehydrierung aus? Ein Säugling zwischen 5 und 9 Kilo, wie unser Indexpatient, soll 2 Milliliter jede Minute an Oral bekommen. Das entspricht also 120 Milliliter pro Stunde. Nur wenn kein Erbrechen mehr da ist, kann man größere Volumina mit größerem Intervall verabreichen, zum Beispiel 10 bis 15 Milliliter alle 5 Minuten. Bewährt hat sich die Gabe der oralen Rehydrierungslösung über einen Löffel oder noch besser über eine Spritze, über die orale Rehydrierungslösung in den Mund des Kindes eingebracht werden kann. Diese orale Rehydrierung soll 1 Stunde fortgesetzt werden, dann erfolgt eine Reevaluierung. Wenn das gelungen ist, dauert die orale Rehydrierungstherapie noch weitere 3 Stunden fort. Wenn hingegen das Kind die orale Rehydrierungslösung in der ersten Stunde verweigert hat oder aber rezidivierend erbrochen hat, sollte laut der ESPAGAN-Leitlinie und der AWMF-Leitlinie eine nasogastrische Sonde gelegt werden. Zu Recht hat der Lancet 1978 gesagt, dass die orale Rehydration wahrscheinlich die wichtigste Erfindung der Medizin des 20. Jahrhunderts war. Jetzt an Sie wieder die Frage, worauf beruht denn die Wirksamkeit der oralen Rehydrierungslösung? Auf einem gekoppelten Natrium-Kalium-Q-Transport in Enterozyten, auf einem gekoppelten Natrium-Bicarbonat-Q-Transport, auf einem gekoppelten Natrium-Glucose-Q-Transport, auf einem gekoppelten Natrium-Galactose-Q-Transport oder auf einer Blockade der pathologischen Sekretion in den Dünndarm. Die richtige Antwort ist der gekoppelte Natrium-Glucose-Transport. Sie sehen, dass an der Bürstensaummembran des Enterozyten dieser Transporter sitzt, der zwei Moleküle Natrium gemeinsam mit einem Molekül Glucose transmembranös verschiebt. Dem Natrium folgt dann passiv Wasser nach. Der Natriumgradient intrazellulär wird aufrechterhalten durch eine basolateral lokalisierte Natrium-Kalium-Atepase. Am besten funktioniert dieser Natrium-Glucose-Co-Transporter, wenn von luminaler Seite her Glucose in einer Konzentration von 74 bis 111 Millimol pro Liter verabreicht wird. Beide Ordellösungen, die hier angeführt sind, genügen diesem Kriterium, aber Sie sehen, dass die WHO-Lösung mehr Natrium enthält als die von der Espargan empfohlene Lösung, weil die WHO-Lösung auf die Therapie der Cholera zugeschnitten ist. In Europa haben wir es selten mit so hohen Natriumverlusten zu tun, deswegen sollten wir eine hypoosmolare natriumarme orale Rehydrationslösung verwenden. In einer Cochrane-Analyse wurden insgesamt 17 randomisiert kontrollierte Studien ausgewertet und es konnte gezeigt werden, dass im oralen Rehydrationsarm nur eines von 25 Kindern mit oraler Rehydrierung ein Therapieversagen aufwies und dann die Therapie auf IV geswitcht werden musste. Und das widerspricht der Meinung von vielen Ärzten und Ärztinnen und dem Pflegepersonal, dass in vielen Fällen eine orale Rehydrierung nicht möglich ist. Unter Studienbedingungen mit strengen Einschlusskriterien für eine intravenöse Rehydrierung scheint das hervorragend zu funktionieren in 96% der Fälle. Todesfälle gab es dreimal häufiger in der IV-Rehydrierungsgruppe. Es gab keine Unterschiede in puncto Elektrolytstörungen in der IV versus oraler Rehydrierungsgruppe. Der Krankenhausaufenthalt konnte für Kinder, die oral rehydriert wurden, signifikant verkürzt werden. Phlebitis selbstverständlich nur in der IV-Rehydrierungsgruppe. Die Autoren kommen zum Schluss, dass weitere randomisierte, kontrollierte Studien bei dehydrierten Kindern mit DRÖ nicht nötig sind und als unethisch zu bezeichnen oder eingestuft werden müssen. Faktoren für eine stationäre Versorgungsbedürftigkeit, wenn die ambulante Therapie nicht funktioniert, beziehungsweise die orale enterale Rehydrierung versagt hat, sind junge Säuglinge, sind Kinder mit Grunderkrankungen, sind Kinder, die blutige Stühle absetzen und natürlich Kinder, die Zeichen einer schweren Dehydrierung bzw. einen Schock aufweisen, einen Volumenschock. Diese Kinder sollten eine intravenöse Bolusgabe mit einer isotonen Elektrolytlösung erhalten, in der Dosis von 20 ml pro Kilo über 15 Minuten. Die Intensivstation ist für diese Kinder zu verständigen. Und über den venösen Zugang, der gelegt worden ist, sollte man auch eine Blutabnahme machen. Nach der bolusmäßigen Kreislaufstabilisierung sollen die Kinder dann 20 ml pro Kilo isotone Lösung über 2 bis 4 Stunden erhalten und dann soll eine Reevaluation erfolgen, ob nicht schon ein Umstieg auf die orale Rehydrierungstherapie möglich ist. Jetzt zur Diagnostik über die Anamnese und körperliche Untersuchung hinaus. Mikrobiologische Stuhluntersuchungen sind eigentlich nur notwendig, wenn die Stühle blutig sind, wenn eine schwere und persistierende Diarrhoe vorliegt, wenn eine systemische Infektion oder prolongiertes hohes Fieber besteht, wenn die Kinder immundefizient oder immunsupprimiert sind, sollte insbesondere auch auf Clostridioides difficile untersucht werden. Was die Blutabnahmen anbelangt, natürlich wie besprochen im Zusammenhang mit einer schweren Dehydrierung. Zweitens, bei klinischem Verdacht auf eine Hypernatremie, das die ja typischerweise junge Säuglinge betrifft. Und wenn der Zweifel an wenn Zweifel an der Diagnose akute infektiöse Gastroenteritis besteht. Jetzt wieder eine Frage an Sie. Was gilt als Kontraindikation gegen eine orale Rehydrierung oder Rehydrierung über eine nasogastrische Sonde? Erstens die schwere Dehydrierung mit prärenaler Azotämie. Zweitens die hypertone Dehydratation. Drittens die hypotone Dehydratation. Viertens die metabolische Azidose oder fünftens alle da oben angeführten. Korrekt ist die schwere Dehydratation mit prärenaler Azotämie. Alle anderen sind keine Kontraindikationen gegen eine orale oder enterale Rehydrierung. Was kann jenseits von oraler Rehydrierungslösung hilfreich sein? Loperamid, Diakole, Cholesteramin, Wismutsalze sind nicht indiziert. Es gibt mittlerweile wirklich viele randomisierte, kontrollierte Studien, dass Ondansetron sehr gut geeignet ist, um Erbrechen zu verhindern und das Risiko für eine IV-Therapie abzusenken. In Entwicklungsländern konnte gezeigt werden, dass die Zinksupplementierung hilfreich ist und auch dieser Sekretionshemmer Razicadotril, ein Enkephalinasehemmer, hat sich als günstig erwiesen. Wie sieht jetzt die Realimentation aus? Da habe ich wieder eine Frage an Sie. Was ist bei der Ernährung von vollgestillten Kindern mit akuter Gastroenteritis besonders zu beachten? Bei vollgestillten Kindern sollte eine intravenöse Rehydrierung erfolgen. B. Es sollte eine Nahrungskarenz erfolgen und ausschließlich orale Rehydratationslösung verabreicht werden. C. Es sollte eine Umstellung auf Nahrung mit hydrolysierten Proteinen erfolgen. D. Es sollte eine Umstellung auf Säuglingsmilch mit reduziertem Fettgehalt erfolgen. Und E. Zwischen den Gaben von oraler Rehydratationslösung sollte weitergestillt werden. Ich gebe Ihnen wieder einen Augenblick Zeit, das zu überlegen. Und korrekt ist die Antwort E. Zwischen den Gaben von oraler Rehydratationslösung sollte weitergestillt werden. Nicht gestillte Kinder sollen ihre Säuglingsmilchnahrung in unverdünnter Form in häufigen kleinen Mahlzeiten erhalten, aber erst nach Abschluss der Rehydrierung. Überhaupt gilt für alle Kinder, bis auf die gestillten, Rehydrierung vor Realimentation. Ältere Kinder sollen dann ihre übliche Kost erhalten, insbesondere ist darauf zu achten, dass diese Realimentationskost einen normalen Fettgehalt enthält, weil Fett eine Darmbremse ist. Und die sogenannte Schonkost besteht aus fettarm und kohlenhydratreich. Kohlenhydratreiche Nahrung, die fettarm ist, fördert Durchfälle. Gehen wir zurück zu den Fragen, die ich am Anfang gestellt habe. Soll unser Kind eine Blutuntersuchung erhalten oder eine Stuhluntersuchung? Eine Blutuntersuchung und ein Erregernachweis im Stuhl sind bei leichter bis mäßiggradiger akuter Durchfallserkrankung in der Regel nicht notwendig. Soll das Kind aufgenommen werden oder ambulant versorgt werden? Zur Vermeidung von nosokomialen Infektionen sollten Kinder mit Gastroenteritis, wenn es medizinisch vertretbar ist, nicht stationär aufgenommen werden. Soll die Rehydrierung oral oder intravenös erfolgen? Oral besser als intravenös. Säuglinge und Kinder, die oral oder enteral rehydriert werden können, sollten keine intravenöse Therapie bekommen. Wie schnell und womit soll rehydriert werden? Während der ersten 3 bis 4 Stunden erhalten Säuglinge und Kleinkinder portionsweise die Menge des geschätzten Flüssigkeitsverlusts als orale Rehydrationslösung. Und womit? Mit einer hypotonen oralen Rehydrationslösung nach Espargan. Die Rehydration soll wie erfolgen? Teepausen, Nahrungskarenz über mehr als 4 bis 6 Stunden und eine fettarme Aufbaukost über mehrere Tage sind bei der Therapie akuter Durchfallserkrankungen im Säuglings- und Kleinkindesalter obsolet. Dieses Kind soll also seine gewohnte Säuglingsmilchnahrung Aptamil in unverdünnter Form in häufigen kleinen Mahlzeiten bekommen. Welche Medikamente sind sinnvoll? In erster Linie gibt es Nachteile von zusätzlichen Medikamenten, weil sie Geld kosten, nur begrenzte Vorteile haben und die Eltern von der eigentlich wesentlichen Therapie, nämlich der oralen und enteralen Rehydrierung, ablenken. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank, Andreas. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Im Chat sehe ich nichts.
Danke für den Vortrag. Ich wollte fragen, bei der IV-Rehydrierung stand, dass man zuerst den Bolus in Natzel 0,9%ig und dann auf Elomel-Isoton umstellen soll. Für den Dauertropf, gibt es einen Grund dafür? Oder?
Nein, also in den AWMF-Leitlinien steht Natzel, aber ich glaube auch, dass Isoton, also Isoton ist ein Ringeracetat oder ein Ringerlaktat, besser geeignet wäre.
Erlaube ich mir vielleicht eine Frage. Wie würdest du kommentieren, was kann man überhaupt was tun zur Unterstützung der Regeneration der Darmflora, des Mikrobioms? Soll man, kann man?
Die Probiotika-Daten sind jetzt nicht so großartig. Es gibt gewisse Hinweise, dass zum Beispiel der Stamm Saccharomyces boulardii sinnvoll ist, also das ist Bierhefe oder Bäckerhefe. Es ist 2018 sind vernichtende randomisierte kontrollierte Therapiestudien gemacht worden mit LGG, also Lactobacillus rhamnosus, Gorbach und Goldin. Und auch Probiotikamischungen, die letztendlich dazu geführt haben, dass die Kinder länger krank waren. Die wichtigste Regeneration sowohl der Schädigung des Darmepithels als auch des Darmmikrobioms ist die frühzeitige Realimitation mit Normalkost.
Dazu erlaube ich mir noch eine Bemerkung, also wie progressiv konservatives Vorgehen sein kann mit diesen Beispielen. Verzicht auf Schonkost, rasche orale und vor allem orale Bewältigung des Geschehens. Mhm. Wenn es dazu keine Fragen mehr gibt, dann danke ich noch einmal herzlich für den Vortrag.
Ganz kurz, Entschuldigung. Ich wollte nur ganz praktisch fragen, weil als orale Reduktionslösung Normolid schmeckt den Kindern einfach zu 90% überhaupt nicht. Wie ihr das macht, womit macht ihr das?
Es gibt auch alternative Präparate mit Heidelbeergeschmack. Ich habe in meinen Ambulanzzeiten, wie ich in der Notfallambulanz gesessen bin, sehr gerne Normolyt an heißen Sommertagen getrunken, weil das hatten wir im Kühlschrank. Wichtig ist, dass es kalt gegeben wird. Und wie gesagt, es gibt auch Präparate, die unter Umständen sehr viel besser schmecken.
Aber hast du da welche? Weißt du da welche? Also ich kenne wirklich.
Also ich soll jetzt einen Marken.
Nein, möchte ich auch gar nicht. Aber praktisch gesehen, also ich. Ich kenne nur diese eine Lösung noch aus der Apotheke mit Karottensaft, aber ich kenne wenig Alternativen, muss ich sagen.
Auch das ist eine Möglichkeit, auch die ist ernst zu nehmen und gut prinzipiell. Okay.
Also ich sehe das als das größte Problem in der Praxis, weil es so wenig gibt, was die Kinder annehmen als orale Reduktionslösung. Aber nur das.
Ja, also wie gesagt, es gibt geschmacklich bessere Varianten und es gibt auch eine interessante Studie aus Toronto 2016, wo allerdings nicht dehydrierte Kinder mit Apfelsaft in der Mischung von 1:1 mit Wasser betan worden sind und das besser akzeptiert wurde als die Orallösung. Wenn es darauf ankommt, dann nehmen aber Kinder auch Orallösung. Das weiß ich allein deswegen, ich habe 1995/96 in Südindien gearbeitet, in einem Spital. Da war die Diarrhea Ward die größte Station. Und die Oberärztin hat mir damals gesagt, und man muss sich vorstellen, da sind Erwachsenenbetten gestanden. Diese Betten waren teilweise drei- und vierfach belegt durch kleine Kinder. Also es ist wirklich heftig zugegangen. Aber die Oberärztin hat gesagt, ja, wir haben jetzt begonnen mit konsequenter oraler, enteraler Rehydrierung. Deswegen schaut unsere Station schon sehr viel aufgeräumter aus als noch vor 3-4 Jahren. Da musste nämlich der Kinderchirurg vom ersten Stock täglich runterkommen zum Venous Cut-Down, also zur Venissektion. Der hat am Bett in die Ellenbeuge des Kindes hineingeschnitten, um eine Vene zu kanülieren. Und ich war dann 2009 noch einmal auf Urlaub in Kerala und habe das Spital wieder besucht und da hat es nur mal einen Diarrhea Room gegeben mit 4 Betten. Also das wirkt wirklich.
Ich glaube, wir müssen weiter. Herzlichen Dank noch einmal für die sehr praxisbezogene. Applaus